Wir sind schon ein Impact-Startup mit einer konkreten Lösung, aber und wir sagen, wir müssen die Potenziale auf dem Arbeitsmarkt heben und wir können es nicht weiter akzeptieren, wie mit Frauen oder Müttern oder Menschen, die Familie und Beruf vereinbaren wollen, hier umgegangen wird. Also das Coole am Startup-Gründen oder am Gründen ist ja generell, es sagt dir ja keiner, geh jetzt rechts rum oder links rum oder... Aber wirklich, ich habe eine super große Bewunderung für Sie.
Herzlich willkommen zu Let's Talk People, der Küchentalk mit inspirierenden Menschen aus verschiedenen Branchen, aber immer mit demselben Ziel: spannende Einblicke in das People-Management Ihrer Unternehmen zu bekommen. Heute präsentiert von Gina Renner.
Hi, ich bin Gina, Mitgründerin von Unfold Now und begrüße euch zu einer neuen Folge von Let's Talk People. Und heute zu Gast Lena Pieper. Lena ist HR-Expertin mit über 15 Jahren Erfahrung, Unternehmerin, Working Mom und Co-Founderin der Plattform Free Mom, die speziell für familienfreundliches Freelancing ins Leben gerufen wurde. Liebe Lena, herzlich willkommen. Es ist wirklich toll, dass du heute mit dabei bist. Und meine erste Frage an dich, ist die Vorstellung so rund gewesen?
Ja, vielen Dank, liebe Gina. Sehr rund, würde ich sagen, ja.
Alright. Wir kommen bestimmt noch an der einen oder anderen Stelle nochmal auf Themen zurück, weil natürlich gerade auch für mich das Thema Working Mom und dieser Balanceakt, weil gerade für mich als Working Mom dieser Balanceakt auch immer wieder ein Thema ist. Da freue ich mich schon sehr, nochmal mehr mit dir in die Tiefe zu gehen. Aber wir starten erstmal mit unserem Impulsspiel. Das bedeutet, ich stelle dir gleich Fragen mit zwei Antwortmöglichkeiten und du hast die Möglichkeit, innerhalb von 2 bis 3 Sekunden mir eine Rückmeldung zu geben. Passt das?
Also nur ein Wort dann, oder?
Okay. Wenn das möglich ist, gerne. Mhm. In der Vergangenheit hatten wir es auch. Die Leute waren nicht ganz so entscheidungsfreudig. Dann war es immer eine Mischform gewesen. Ziel eigentlich ist es, sich wirklich zu entscheiden.
Okay. Schieß los.
Karriere oder Familie?
Oh Gott, Familie.
Strukturierter Tagesplan oder spontane Entscheidung?
Strukturierter Tagesplan.
Hier komme ich bestimmt nochmal drauf zu sprechen, weil ich denke, Working Mom, strukturierter
Wie
Tagesplan.
Wie soll das gehen?
Startup oder Konzern?
Startup.
Führen oder beraten?
Führen.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule. Manche kamen sehr spontan, ne? Da muss ich nicht lange überlegen.
Ja, aber auf jeden Fall immer gut eine Entscheidung getroffen. Also ich würde schon mal sagen, das ist etwas, was dir scheinbar nicht schwerfällt, Entscheidung zu treffen. Und gerade auch, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, jedenfalls so mein Learning, super wichtig.
Ja, stimmt aber gar nicht. Mein schlimmstes Problem ist, Entscheidungen zu treffen. Also, das ist wirklich so, das sieht vielleicht dann so aus, als würde es einem leicht fallen, aber jetzt auch bei deiner ersten Frage, Karriere oder Familie, natürlich beides wäre meine richtige Antwort, aber nachdem ich mich entscheiden musste, ist mir natürlich immer meine Familie wichtiger. Und alles andere kommt dahinter. Aber ich muss ehrlich sagen, im Laufe der Zeit, der Gründungszeit, habe ich mehrfach täglich gedacht, wie gut, dass ich nicht alleine entscheiden muss, weil manche Entscheidungen sind so weitreichend oder wo du weißt gar nicht, welche Konsequenz es hat. Das ist mir von meinem Naturell her eigentlich gar nicht möglich, da eine Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich Annika und ich kennen es ja schon Ewigkeiten, die ist sehr, wir sind eigentlich bei vielen Sachen ganz gegenteilig und sie ist dann jemand, die die Entscheidung schneller treffen kann. Und deshalb ist immer auch meine Empfehlung, mindestens zu zweit zu gründen. Das kennst du ja auch. Ja.
Aber vielleicht da direkt anknüpfend, Lena, wie war denn für dich die Entscheidung zu treffen, Free Mom zu gründen? War das eine leichte Entscheidung oder was war das für ein Prozess für dich gewesen?
Also man muss sagen, es war wirklich ein Prozess, aber im Grunde genommen, also ich bin in meiner Karriere vorher in Konzernen gewesen. Ich war auch mal im öffentlichen Dienst, auch mal im Mittelstand. Habe auch mal mit meinem Mann zusammen ein Unternehmen geleitet. Aber mir war irgendwie immer diese Startup-Welt so, hat so eine Faszination für mich gehabt. Und ich habe irgendwie zum Grunde meines Herzens immer gespürt, da möchte ich mal hin. Also es war so, da habe ich mich irgendwie so von in der Theorie schon so wohl gefühlt. Und für mich war es klar, oder sagen wir mal, gar nicht unabwegig, dass ich mal selber was gründe. Aber da ich wirklich einen eigentlich sehr rationaler Steinbock bin und überhaupt nicht risikoaffin bin, habe ich das alleine nicht in Erwägung gezogen, dass ich da irgendwie losgehe. Und die Idee zu Free Mom ist ja auch so ein bisschen aus meinem eigenen Lebensfall sozusagen entstanden. Und Annika und ich kennen uns, wie gesagt, schon Ewigkeiten, sind in unseren ersten Jobs zusammen gewesen. Wir sind Trauzeuginnen, wir sind Freundinnen. Wir haben uns immer auch so beruflich beraten und privat. Und in dieser Zeit, wo die... ja, ne, hatten wir ja schon mal.
Ich sehe so Parallelen.
Genau. In der Zeit, wo die, wo ich als Neumama wieder in die Berufswelt zurück wollte, war Annika natürlich an meiner Seite. Sie hatte da schon ihr erstes Kind und war schwanger mit dem zweiten. Und da ist irgendwie über das, worüber wir so beruflich gesprochen haben, diese Geschäftsidee gewachsen. Und erst so ein bisschen lose im Austausch, dann haben wir irgendwann gesagt, hey, komm, lass uns doch mal einmal in der Woche so einen fixen Termin haben, wo wir nur darüber sprechen, mal so ganz konzentriert, weil sonst waren wir mal total abschweifend und haben dann noch über alle möglichen anderen Sachen gesprochen. Und dann haben wir uns immer mehr mit der Idee beschäftigt, aber das war auch ein Prozess. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hey, komm, lass uns mal ein Startup gründen, was könnte denn eine Idee sein, sondern die Idee ist auch im Austausch erst entstanden. Ja.
Was würdest du denn sagen, war der größte Trigger für dich, dass du gesagt hast, das braucht ein Unternehmen wie Free Mom? Was hat dir gefehlt bis dahin gefehlt?
Also, wir, Annika und ich, sind beide super Change getrieben sozusagen, ne? Also wir können uns nie so richtig mit einem Status quo zufrieden geben. Das hat uns, obwohl wir sehr unterschiedlich sind, aber das hat uns immer geeint in unserem beruflichen. Und bei mir war es ja so, ich habe nach der Elternzeit eine ziemlich doofe Wiederkehr-Erfahrung gemacht, wie es aber mehr als 2/3 aller Mütter tatsächlich machen nach der Elternzeit, also dass sie entweder degradiert werden oder gar nicht zurückkommen können oder einen anderen Job bekommen, der nicht die gleichen, das gleiche Level hat wie der vorherige Job und dass man einfach auch blöde Erfahrungen macht. Und allein das.
2/3, das war mir nicht bewusst, dass das 2/3. Weißt du, ob das auch für Väter gilt? Weil ich frage mich immer auch in diesen Beispielen, wenn wir über Eltern reden und nicht nur über Mütter, gilt das Gleiche auch für Väter?
Weißt du? Also die Väter an sich machen ja tatsächlich nicht die gleiche Erfahrung, wenn sie aus der Mutterschutz oder Elternzeit oder so wiederkommen, ne? Aber es ist tatsächlich so, dass mittlerweile, ich glaube, die Zahl war 70% der Väter bereit sind, wegen mangelnder Vereinbarkeit auch den Arbeitgeber zu verlassen. Und ich glaube, wir sind jetzt gerade in einer so super spannenden Zeit, natürlich auch angetrieben durch die Corona-Jahre, wo das Familienberufsleben, das alles so eng verschmolzen ist und auch die Väter viel mehr mitbekommen, was denn eigentlich den ganzen Tag auch zu Hause abgeht, dadurch, dass sie halt auch zu Hause waren, echt das Bewusstsein dafür, Familie und Beruf zu vereinbaren, ist einfach extrem im Turbo gestiegen und die Arbeitgeber oder die Arbeitswelt ist, glaube ich, darauf gar nicht eingestellt. Also Väter machen nicht die gleiche Erfahrung in der Dimension wie Frauen oder Mütter, aber ähnlich, also man kennt es ja auch aus seinem Bekanntenkreis, da will einer Elternzeit nehmen und wenn es nur 4 oder 8 Wochen sind und dann sagt der Chef, nee, das kannst du in deiner Position nicht machen oder nee, wenn du das machst, dann kannst du halt leider kein Teamleiter mehr sein, wenn du zurückkommst. Also Väter kriegen sogar noch viel direkter dazu die Konsequenzen zu spüren aus der Arbeitswelt, die eigentlich diskriminierenden Konsequenzen, muss man sagen, ne? Aber der Anteil der Väter, die gleiche oder ähnliche Rolle auch einnehmen wollen wie die Mutter, steigt immens und deshalb wird diese Zahl auch mit Erfahrungen viel mehr noch erhoben werden können und da werden wir sicherlich in einem Jahr oder zwei nochmal genauer drauf schauen können und sagen können, wie gut das denn funktioniert, aber am Ende muss man sagen, tatsächlich funktioniert es immer noch nicht in großen Teilen gut. Und zu deiner Frage, also unser Antrieb war tatsächlich, ich bin Freelancerin geworden und habe nach Teilzeit- und Remote-Projekten gesucht, weil ich habe ja, hast ja auch gesagt beim Intro, sehr, sehr viele Jahre Berufserfahrung in HR und habe schon viel gesehen und viel gemacht und auch viel projektbasiert gemacht. Aber es gab viele Angebote auch für mich für Freelancing, aber die waren dann in Frankfurt, München, Hamburg, Berlin und dann mit 3 Tagen am besten vor Ort im Büro in Vollzeit und in 80% Auslastung. Also konntest dann, wenn du 4 Tage ausgelastet warst, in voll, also mit 4 mal 8 Stunden, das war dann schon der Kompromiss. Und da habe ich die absurdesten Gespräche geführt, wo ich gesagt habe, hey, sorry, aber ich bin dann ja nur euer Freelancer und nicht eure Personalleitung. Und Freelancing ist ortsunabhängig und nicht weisungsbefugt. Und warum muss ich denn da dann im Büro sitzen? Da ist die Fantasie dann echt irgendwie an ihre Grenzen gekommen bei vielen Auftraggebern. Und da habe ich gesagt, also so ist es ja gar nicht gedacht, erstens. Mhm. Und zweitens du grenzt eine riesengroße Zielgruppe auf dem Freelancing-Markt komplett aus, nämlich die Menschen, die keine Vollzeit vor Ort irgendwo Freelancing machen wollen. Das geht auch in Branchen wie IT oder sowas, bespricht man das sicherlich nicht, weil da freut sich jeder, einen kompetenten Menschen zu haben. Aber in HR, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, war das völlig absurd zu sagen, nur von zu Hause aus. Und da haben wir tatsächlich den Ansatz gehabt, wir beraten mal Unternehmen und sagen mal, hier, pass mal auf, Freelancing funktioniert aber so und so. Und wenn du das so und so machst, dann hast du die folgende Vorteile, und hatten erst so einen Beratungsansatz und haben uns dazu auch ausgetauscht mit anderen. Und am Ende sind wir dann drauf gekommen, dass wir gesagt haben, nee, es fehlt der Marktplatz. Also wo gehen denn die Menschen hin, die ein Freelancing-Projekt brauchen in Teilzeit und Remote? Übers Netzwerk. Aber was hat man gerade nicht, wenn man aus 1, 2, 3 Jahren Elternzeit kommt? Ein gutes Netzwerk in die Wirtschaft oder in die Arbeitswelt. Und um einfach diese Akquise auch abzunehmen und die Potenziale einfach auch direkt nutzen zu können, haben wir gesagt, das war wirklich ein kleiner Wahnsinnsmoment. Ja, komm, lass uns doch einfach selber eine Plattform machen. Ja, also das war sozusagen der Startschuss und auch der Grund, warum es Free Mom gibt.
Ja, spannend. Und wie ist so deine Erfahrung jetzt? Wie nehmen die Unternehmen das an? Also auch so, wie sich jetzt ja die Wirtschaft entwickelt hat, ist da ein besseres Verständnis da, dass man sagt, okay, auch im People-Bereich kann man da wirklich gut remote arbeiten? Siehst du da immer noch eine große Diskrepanz zwischen, als Beispiel, was du hattest, IT und dem People-Bereich? Wie ist da mittlerweile deine Wahrnehmung?
Also ich finde, es ist ganz zwiegespalten. Konzerne, große Unternehmen, von denen bekommen wir auch regelmäßig Abfuhren, dass sie jetzt nicht extern beauftragen oder dass das viel zu kompliziert ist, auch seitens des Betriebsrats mit Freelancern zu arbeiten. Die schließen das Thema Freelancing eigentlich komplett für sich aus. Dann erfährst du aber hintenrum, aber IT-Freelancer sind schon da. Also das wird irgendwie, da gibt es irgendwie nochmal eine andere Kategorie, habe ich das Gefühl. Dass man jetzt so einen klassischen Bereichen, HR, Finance, Marketing und so, dass man sich da wie selbstverständlich Freelancer reinholt, entweder für Kapazitätsspitzen oder für Krankheitsvertretung oder Elternzeitvertretung oder einfach nur, um das Team auch abzuskillen. Ne? Also dass man sagt, pass auf, wir haben ja niemanden, der kann das, aber wenn wir jetzt für 2 Monate mal einen Freelancer hätten, der könnte uns alle trainieren und operativ auch mitmachen, und dann wissen wir alle, wie es geht, bevor wir jetzt fürs Fünffache ein Beratungsunternehmen beauftragen. Also es geht sehr, sehr langsam, viel langsamer, als wir es erwartet haben. Aber es gibt viele im Mittelstand, mittlere, kleinere Unternehmen, die den Mehrwert schon extrem für sich erkannt haben. Die sagen, pass auf, ich brauche jetzt einfach jemanden, Experten, Social Media oder für mein Projekt, das nicht fertig geworden ist, und derjenige kommt nicht wieder und ich weiß nicht, wer das jetzt fertig machen soll. Da merken wir schon, dass die Nachfrage immer größer wird. Aber wir würden uns das natürlich auch mehr von größeren Unternehmen natürlich wünschen. Sehr langsam. Und auch, man muss auch sagen, tatsächlich, weil du sagst, wirtschaftlich schwierige Zeit, ist eigentlich die perfekte Zeit fürs Freelancing, muss man sagen, weil du bindest dich ja als Unternehmen nicht per Arbeitsvertrag an einen Menschen, wo du nicht weißt, ob du den in einem halben Jahr noch bezahlen kannst. Es ist das flexibelste Modell, um mit Menschen zusammenzuarbeiten. Aber oftmals gibt's halt da auch Vorbehalte, ne, dass sie sagen, es ist mir viel zu teuer oder Scheinselbstständigkeit oder blablabla. Da müssen wir schon noch mit vielen Vorurteilen aufräumen.
Kann ich mir super vorstellen. Also gerade das Argument auch zu teuer finde ich auch immer wieder interessant. Bei den Punkten, die du eben auch genannt hast, also wie sind die Personen verfügbar, wie schnell können sie vielleicht in die Themen rein, was bringt man für eine Expertise mit? Also zusätzlich, wie kann man weitere Skills in die Teams dadurch bekommen, wohingegen eine Weiterbildung eigentlich viel teurer wäre? Zusätzlich, wie du sagst, man hat kein Risiko, also auch ja bei Krankheit, Urlaub, das muss der Arbeitgeber alles nicht zahlen, die ganzen Lohnnebenkosten. Also da würde ich mir manchmal wünschen, dass man da die Hausaufgaben besser macht und sich wirklich mal so eine Kostenaufstellung anschaut, um mal wirklich zu sagen,
Kannst du
was
auch bei
ist
uns
hier
auf der
fundiert.
Webseite runterladen. Wir haben es nämlich mal extra als White Paper gemacht, weil wir gesagt haben, hey, stell mal wirklich die Kosten gegenüber, ne? Also wie du sagst, Weiterbildung, Urlaub, Krankheit, Bürokosten, administrative Kosten und am Ende ist die Rechnung, du sparst mit einem Freelancer, ne? Nicht für
Genau.
jede Stelle ist ein Freelancer geeignet. Das soll jetzt auch auf gar keinen Fall bedeuten, dass jetzt alle Mitarbeiter gekündigt werden sollen. Man soll nur Freelancer beschäftigen. Das nicht, aber Unternehmen, wie du sagst, legen sich auch wirklich oft Steine selber in den Weg, weil sie sagen, ich brauche jetzt diesen einen Menschen, der in Vollzeit hier vor Ort angestellt ist und suchen sich einen Wolf. Also 140 Tage Vakanzzeit, mit immens hohen Kosten sind da verbunden. Könnten sie sich sparen, wenn sie sagen, pass auf, ich habe jetzt einen Bedarf und ich hole mir jetzt jemanden, ob das meine Lösung für immer ist, muss ich jetzt gar nicht wissen. Aber ich kann jetzt meine Projekte vorantreiben. Ich habe keinen Stillstand. Ich muss nicht einen Vollzeitjob auf drei zurückgebliebene Teammitglieder übertragen, die eh schon überlastet sind und am Limit sind. Also es wird da wirklich sehr, sehr fahrlässig auch mit Zeiten umgegangen tatsächlich.
Ja, gehe ich total mit. Also auch total, was du sagst. Natürlich sollen nicht die Mitarbeitenden gekündigt werden und nur Freelancer. Ich glaube aber, wenn ich so ein bisschen an Arbeitsmodelle der Zukunft denke, dass das schon alles ein Stück weit fluider ist und auch, wie man miteinander kooperiert. Und wir mögen das ja auch total gerne, von Co-Creation zu sprechen, also gemeinsam zu schauen, wo kann man hier Synergien und Mehrwerte erschaffen. Und auch sich überlegen, wie kann ich Teams wirklich sinnvoll zusammenstellen? Und da ist es für mich von der Logik her auch total so, dass es ein Core-Team gibt, die natürlich auch die Unternehmenshistorie, das alles in sich tragen, die DNA, die Werte. Und gleichzeitig hast du immer wieder diese Impulse von außen, die nochmal neue Blickwinkel mit reinbringen, die Spitzen abfangen können. Ja, also deswegen gehe ich total mit. Was mich noch total interessiert, wenn du jetzt, also auch mit dem, was du jetzt alles erzählt hast, gibt es so Momente, als ihr gegründet habt und wenn du so zurückblickst, wo du sagst, das ist etwas, da bist du besonders stolz drauf, was vielleicht du persönlich erreicht hast, was ihr mit Freemom erreicht habt, irgendwas, wo du sagst, ey, Wahnsinn, was du teilen möchtest?
Ja, also ich meine, das Gespräch hatte ich jetzt erst vor ein paar Tagen. Annika und ich haben das, sind in die Gründung gegangen, haben ein Startup gegründet, ohne dass irgendjemand in unserer Familie jemals vorher ein Unternehmen gegründet hat. Also weder bei Annika auf der Seite noch bei mir. Es gibt weder Vorbilder noch Menschen, die man fragen kann. Wir haben uns unser komplettes Netzwerk, alles, was wir gemacht haben, alleine von null auf aufgebaut. Und das ist sowas, das ist dir in dem Moment gar nicht bewusst irgendwie, weil du machst halt dann und wir arbeiten echt viel und auch gerne und so, ne? Also es ist, wir machen das wirklich mit vollem Herzen. Aber wir sind von null gestartet und haben selber als HRler die Plattform entwickelt. Also nicht programmiert, aber so wie sie jetzt steht, haben wir sie vorher in einem Click-Dummy entwickelt. Und die wurde ziemlich eins zu eins von unseren Programmierern so umgesetzt. Natürlich mit der Programmierung so, dass es funktioniert, aber es sieht so aus, wie wir es konzipiert haben. Und darauf bin ich schon echt mega, mega stolz auf uns beide, dass wir es einfach gemacht haben. Also, dass wir auch den Mut hatten, einfach zu probieren, auch gegen unsere Natur, also gegen mein Sicherheitsbedürfnis auf jeden Fall, und so mutig zu sein. Und natürlich war jetzt unser Auftritt bei Höhle der Löwen auch ein extremer Mutausbruch, sagen wir immer. Weil wir waren ja letztes Jahr bei Höhle der Löwen, also ausgestrahlt wurde es im September. Wir waren aber bei den Dreharbeiten im April und unsere Plattform ist erst im Mai online gegangen. Also wir waren dort mit noch nicht fertigem Produkt, gerade in der Launch-Konzipierung und in den letzten Programmierzügen und eigentlich komplett überm Limit, was unsere Nerven anging, wow, noch nicht mal die GmbH gegründet und so, also wirklich in einem Moment, wo das einfach absolut wahnsinnig war, in eine Sendung zu gehen mit den meisten Zuschauer-Einschaltquoten in Deutschland und denkst so, okay, ey, das Gott sei Dank hatten wir wie so einen Tunnelblick und haben uns das gar nicht so richtig bewusst gemacht, was wir da eigentlich gerade tun, weil es hätte natürlich auch in die Hose gehen können. Also es hätte ja auch sein können, dass sie uns da irgendwie auflaufen lassen oder ja, oder dass wir es halt irgendwie blöd machen. Wir haben nur gesagt, also wir machen immer so für uns beide intern so eine Risikoabwägung. Was kann passieren im schlimmsten Fall oder was kann im besten Fall auch passieren? Und wir haben gesagt, also was uns sicherlich nicht passieren wird, ist, dass jemand die Idee schlecht redet. Weil wir kommen ja nicht als Personalvermittler und die sagen, jetzt haben wir die super mega Plattform, sondern wir sagen, wir sind schon ein Impact-Startup mit einer konkreten Lösung aber. Und wir sagen, wir müssen die Potenziale auf dem Arbeitsmarkt heben und wir können es nicht weiter akzeptieren, wie mit Frauen oder Müttern oder Menschen, die Familie und Beruf vereinbaren wollen, hier umgegangen wird. Und wir brauchen eine konkrete Lösung. Und wir reden ja nicht nur über Freelancing, sondern wir reden über die Arbeitswelt der Zukunft und Vereinbarkeit. Und da haben wir gesagt, wenn wir damit ins Fernsehen gehen, dann ist es zumindest mal das Risiko relativ gering, dass uns jemand das, die Idee ab irgendwie schlecht redet. So. Ja. Die Umsetzung, okay, da kann man dann, haben wir auch gehört, ne, kann man sagen, wie man, was man möchte. Da gibt's da Leute, die kennen sich mehr oder weniger damit aus und die werden ihren Senf dazu haben und dann, den hören wir uns an. Da sind wir auch jetzt nicht die Turbo-Expertin, also können wir da auch dann nur sagen, okay, danke für den Hinweis. Aber die Idee sozusagen, die wollten wir platzieren und das war wirklich ultra krass von uns, muss man schon mal im Nachgang sagen, dass wir das dann so durchgezogen haben und dass es auch wirklich dann im Fernsehen gezeigt wurde. Du kannst dir nicht vorstellen, das erste Mal so richtig, dass dann ein Female Startup mit einer IT-Plattform, mit einem Impact-Thema da stand, das war schon auch für die Redaktion von Höhle der Löwen schon auch ein besonderer Moment, hatten wir so das Gefühl. Wie gesagt, haben krass. Und natürlich war Tijen auch, ist da eine Neuerung gewesen. Und die wollten natürlich auch ein Startup finden, das zu ihr und ihren Werten und ihrer Mission passt. Und dass es wirklich geklappt hat, das war jetzt wirklich ziemlich krass.
Ja, was war denn da? Also ich denke, aber vielleicht was, was auch für unsere Zuhörerinnen interessant ist. Was wären so für dich die Key Takeaways, wo du sagst, das hast du irgendwie für dich daraus mitnehmen können und das würdest du als Tipps vielleicht anderen mitgeben, die vielleicht gerade noch am Tisch sitzen und grübeln, wie stelle ich jetzt hier mein Startup auf die Beine und wie nehme ich diesen Mut zusammen und komme halt ins Machen. Hast du da Tipps und Tricks, wo du sagst, guck mal, so hat es jedenfalls bei mir funktioniert. Das ist ja nochmal auch typenabhängig.
Ja, das stimmt. Also witzigerweise habe ich die Frage auch irgendwie in letzter Zeit öfter gestellt bekommen, wo ich mir denke so, okay, werde ich jetzt hier schon auf dem, also bin jetzt nicht mehr die Anfängerin, sondern kann jetzt schon von Erfahrung sprechen. Das ist irgendwie eine ziemlich coole Entwicklung. Aber was wirklich das Allerwichtigste ist, ist oftmals mutiger sein, als man eigentlich sich fühlt. Also das ist,
wie macht man
aber
das?
Das ist für mich nur möglich, wollte ich gerade sagen, weil ich Annika habe an meiner Seite. Also, weil wenn ich wirklich ganz rational, ich für mich alleine manche Dinge so entscheiden müsste, dann hätte ich viele Dinge einfach nicht getan. Und Annika für sich alleine sicherlich auch nicht. Aber wenn man jemanden an seiner Seite hat, wo man sagt, okay, Hand in Hand, jetzt durch den Sturm, dann und einfach machen, mutig sein, also das Coole am Startup-Gründen oder am Gründen ist ja generell, es sagt dir ja keiner, geh jetzt rechts rum oder links rum oder sowas. Ne? Das hat Vor- und Nachteile, aber für mich mehr Vorteile. Du kannst es einfach machen, so wie du es für richtig hältst. Und du wirst dann schon sehen, ob du jetzt gegen eine Mauer läufst oder ob die nächste Tür auffliegt. Und wenn du gegen die Mauer läufst, drehst du um und rüttelst dich und dann gehst halt in eine andere Richtung. Aber das ist halt das Coole, warum ich auch ganz am Anfang gesagt habe, Startup statt Konzern. Du kannst so viel machen, du kannst so viel ausprobieren, du hast so viele Ideen in deinem Kopf und die musst du nirgendwo verstecken, sondern einfach testen, machen, mutig sein und dich natürlich auch mit ganz, ganz vielen Leuten austauschen. Und Annika hat wirklich irgendwie das Talent dafür, auch mit Menschen zu reden, wo ich jetzt vor allen Dingen gesagt hätte, ach, mit dem brauchst du dich gar nicht unterhalten, der findet das eh blöd. Und das ist wie bei der, wie so ein Zündstoff, da geht die erst recht dahin und spricht erst recht mit diesen Menschen. Und das ist super vorteilhaft. Genau, das ist super vorteilhaft, weil gerade von deinen schlimmsten Kritikern Feedback zu bekommen, ist das Beste, was dir passieren kann. Weil alle anderen oder viele reden dir nach dem Mund oder stimmen dir zu oder sagen dann, ja, ich weiß ja auch nicht besser, also wirst du schon wissen, wie es geht. Aber kritische Stimmen zu hören, hat uns eigentlich bis jetzt immer am schnellsten vorangebracht.
Ja, das glaube ich dir total. Das merke ich bei uns auch immer wieder. Deswegen hatten wir uns tatsächlich dann auch entschieden, bei uns im Team, weil, wie so klassischerweise ist, als wir gewachsen sind, die ersten Einstellungen, die kamen natürlich übers Netzwerk. Das waren sehr enge, verbündete Menschen, die natürlich auch uns sehr ähnlich sind. Und wir haben uns dann auch explizit entschieden, in der letzten Einstellung, die wir gemacht haben, jemanden einzustellen, der komplett quasi uns fremd war, einfach um auch nochmal neue Perspektiven und Ansätze reinzubekommen. Und das hat sich bewahrheitet. Das war super, das ist super und es hilft immer wieder, um voranzukommen und nochmal genauer zu sehen, wo ist man vielleicht schon betriebsblind, weil ich finde, das geht immer wieder so schnell. Ja, also kann ich nur mitgehen. Und was mir noch kam, als du gesprochen hast über mutig sein und die Entscheidung zu treffen, und es gibt niemand die Entscheidung vor, was mir persönlich total geholfen hat, war, das hat mir eine Coachin gesagt, du kannst eigentlich insofern keine falsche Entscheidung treffen, weil zu dem Zeitpunkt mit den Informationen, die du hast, auf dieser Grundlage triffst du eine Entscheidung. Dass mit dem Zugewinn von neuen Informationen im Laufe der Zeit du dich anders entscheiden würdest oder nochmal überlegst, ob es ein anderer Weg sein könnte, fair enough. Aber diese Informationen hattest du meistens nicht zu dem Zeitpunkt, als du die erste Entscheidung getroffen hast.
Genau.
Und das hat für mich so ein bisschen den Druck auch gelöst, dass ich dachte, ja stimmt, okay, also man macht es ja irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen und man muss sich, glaube ich, sehr davon lösen, das Gefühl zu haben, alles immer auf dem ersten Schritt perfekt und richtig zu machen. Weil ich finde, gerade so in der Gründung, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Und du findest ganz viele Sachen online und natürlich, da würde dich jemand beraten, da hast du irgendjemanden, der dir was sagt. Dann ist da wieder eine Seite, die dir irgendwelche Tipps gibt. Und am Ende stehst du da so vor so einem riesen Meer an Informationen und denkst dir, was ist jetzt die richtige Information für uns? Und dann ist es halt wirklich dieses, collecte deine Information und dann schau, wie du danach entscheidest. Und dann wirst du im Laufe der Zeit sehen, ob es weiterhin die richtige Entscheidung ist oder ob man nochmal anders abbiegen würde.
Das stimmt, ja.
Was mich total interessieren würde noch, vielleicht bevor wir zum Schluss kommen, die Zeit rennt immer so.
Ach, krass.
Was ist so dein Gefühl zu dem, wie du in der Festanstellung auch als Führungskraft warst und wie du jetzt bist? Hat sich da grundlegend für dich was verändert und wenn ja, was?
Das ist eine spannende Frage. Also, ja, es hat sich natürlich grundlegend was verändert. Also alleine, wenn du jetzt meine Aufgaben anguckst, natürlich machst du dann als Führungskraft ja nicht mehr jeden letzten Schritt. Also hast dann dein Team und bist eher auf einem eher strategischen Level unterwegs. Und das hat sich natürlich stark verändert, weil ich alles mache von irgendwelchen Sachen konfigurieren auf der Plattform über Anwaltsgespräche, über Artikel schreiben oder Sales machen. Also natürlich ist die Bandbreite komplett von A bis Z. Und wir haben jetzt auch kein riesengroßes Team, das ich irgendwie alles abgeben würde. Aber man lernt halt natürlich extrem dazu in kürzester Zeit, also was wir jetzt in der Zeit alle schon gemacht haben, was wir vorher noch nie gemacht hatten oder machen mussten oder sowas, ist schon extrem. Ich fühle mich tatsächlich echt in beiden Rollen wohl. Und ja, also das ist so, mein Arbeitstag ist wirklich ja so unvorhersehbar irgendwie, weißt ja selber, wie das ist. Du machst dir so einen Plan und dann kommt irgendeine Support-Mail rein und dann stürzt du dich erstmal darauf oder dann hast du einen Anruf oder dann kommt dir hier eine Idee. Also mich selbst zu strukturieren ist manchmal noch schwieriger als andere zu strukturieren, muss ich sagen.
Das glaube ich dir, ja. also gerade diese unterschiedlichsten Themen, in die man immer wieder reingeht. Also das merke ich auch für mich, diese Flexibilität im Kopf und wie man, also ich habe immer das Gefühl, mein Kopf ist mein Laptop und da sind so unterschiedlichste Tabs offen und ich springe immer von A nach B und probiere diese Ordnerstruktur irgendwie zu haben und das irgendwie einzusortieren und irgendwie ploppt dann aber doch immer noch mal irgendwas auf und man ist nur so in diesem Wahnsinn drin, wie du es sagst, sich da zu probieren, selber zu strukturieren. Mhm. Ja, also da ist tatsächlich Vanessa, eine meiner Co-Gründerinnen, phänomenal drin. Also wie gut die Struktur und Prozesse und die achtet auch immer bei uns darauf, dass unsere Tools, die wir nutzen bei ClickUp mit unseren To-Dos, dass das alles immer wirklich sauber gehalten wird. Da ist sie cool. Super sparing für mich, dass da nichts untergeht.
Ja, sehr gut. Ja, ohne Trello und Co. würden wir aber auch untergehen. Also wir haben auch verschiedene Tools, wo wir auch dann einfach mal die Gedanken einfach nur reindonnern oder dann regelmäßig gucken, was ist denn da eigentlich noch offen gewesen als Idee. Wir haben auch jemanden, die für uns Projektmanagement macht und das ist wirklich Gold wert, tatsächlich.
Oh ja. Ja. Hast du ein Lieblingstool? Gibt es eins, wo du sagst, oh, nicht ohne mein
Canva.
Ja?
Und ich muss ehrlich sagen, also mein engster Freund ist ChatGPT. Für alles frage ich ChatGPT wirklich. Also natürlich jetzt nicht, um das als letzte Information zu haben, aber ich könnte nicht mehr darauf verzichten. Also manchmal habe ich zwischendurch so Tage, wo dieser ganze Verlauf, kannst ja dann sehen, wie viele Fragen ich da reinstelle. Und habe ich gedacht, also irgendwann höre ich mal wirklich auf, selber zu denken und mache dann nur noch mit ChatGPT. Aber ich fand es wirklich unverzichtbar mittlerweile für mich.
Gehe ich total mit. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal geteilt habe. Aber bei uns zu Hause ist es ähnlich, dass mein Mann auch schon meinte, sag mal, so, du denkst schon auch noch alleine. Und ich wurde gefragt, ob, wenn wir das nächste Mal uns streiten, was wir natürlich nie machen, wenn wir in die Diskussion gehen, ob ich dann demnächst da sitze und ChatGPT nach Argumenten frage, wo ich dachte, so doof ist das eigentlich gar nicht.
Gute Idee, Mensch. Ja. Toll.
Vermittle bitte mit gewaltfreier Kommunikation, wie ich jetzt darauf reagiere.
Ja, ein Versuch wäre es wert, oder?
Perfekt. Okay, dann meine letzte Abschlussfrage. Gibt es etwas, was du nochmal zum Schluss mit unseren ZuhörerInnen teilen möchtest, wo du sagst, das hat dich irgendwie auf deinen Lebensweg gerne privat und oder auch beruflich besonders inspiriert hat? Sei es ein Buch, ein Zitat, eine Person, ein Tool, whatever.
Ein Tool. Besonders inspiriert. Also ich habe wirklich super viele Menschen jetzt in dieser Reise auch getroffen. Tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen schleimig, aber es ist Annika eigentlich.
Schön.
Die wirklich einfach so ein Herzensmensch schon immer ist, ne? Aber die hat einfach ein unfassbar Milliarden Kilometer großes Gehirn, habe ich das Gefühl. Und manchmal muss man sie vor sich selber ein bisschen schützen, weil sie schneller spricht oder so schnell spricht, wie sie denkt. Und ich dann manchmal da sitze und sage so, hä, was? Wovon redest du jetzt schon wieder? Aber wirklich, ich habe eine super große Bewunderung für sie und deshalb sage ich auch noch zum 100. Mal, gründet wirklich nicht alleine, sondern sucht euch Partner und Augen auf bei der Partnerwahl. Jemand, der euch vielleicht nicht zu ähnlich ist, aber zumindest die Welt versteht. Und ja, also wir sind beide Mamas. Unsere Männer haben gleichen Tag Geburtstag. Unsere Kinder, also ihr jüngster Sohn und meine Tochter sind ein Tag und ein Jahr auseinander. Und wir haben so viele Gemeinsamkeiten, aber auch ganz viele Unterschiede, muss man auch sagen. Aber ja, also das ist wirklich das Beste an dieser ganzen Reise tatsächlich.
Wenn das nicht wunderbare Abschlussworte sind, so quasi nochmal ein Liebesbrief an die Co-Gründerin. Das ist doch wunderschön.
Genau. Ja.
Perfekt. Dann Lena, wie immer, es hat mich total gefreut, dass wir im Austausch waren. Ich beobachte euch so gerne. Also zum Thema, auch als wir gegründet haben, wir sind auch so die Ersten in der Familie und deswegen finde ich es so schön, andere Frauen zu sehen in der Gründung, dass wir diesen vor allem ehrlichen, transparenten Austausch haben, was wir heute hier ja auch wieder hatten und auch in unseren Telefonaten. Das schätze ich immer unfassbar doll, weil ich finde auch in dieser Start-up-Welt, da gibt es schon auch ja, Leute, die vielleicht anders erzählen und nach außen hin etwas repräsentieren, mhm, wo wenn man absolut manchmal dann hinter die Kulissen schaut und sich denkt, also eigentlich hast du doch das gleiche Problem wie ich, warum reden wir nicht einfach darüber?
Ja, ja.
Darum danke da an der Stelle, dass du da so ehrlich mit uns das jetzt heute alles geteilt hast. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen weiterhin ganz viel Erfolg, dass ihr einfach durch die Decke geht, dass die Unternehmen noch besser verstehen, wie wichtig das ist, dass es Unternehmen wie euch gibt. Und auch ja für unsere ZuhörerInnen oder an unsere ZuhörerInnen nochmal danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Talk People.
Vielen Dank.